Guten Morgen. Wer von euch könnte auf Anhieb seine Bibel im Buch Haggai öffnen? Wer hat schon mal gehört, dass es Haggai gibt? Okay. Ich sage immer gern, bei solchen Texten, da musst du deine Bibel an den Stellen öffnen, wo am Rand die Seiten noch so ein bisschen weiß sind, wo der Goldschnitt noch dran ist und wo noch nicht so viel Fingerabdrücke drauf sind. Ziemlich selten gelesenes Buch und trotzdem gibt es ein paar ganz interessante Stellen da drin. Damit ihr so ein bisschen den Hintergrund habt, also ansonsten könnt ihr jetzt schon mal anfangen zu blättern. Ich meine, wer eine elektronische Bibel hat, für den ist es natürlich einfacher. Aber ansonsten könnt ihr mal blättern, das ist gegen Ende vom Alten Testament. Der Hintergrund, ihr wisst es sicher, das Volk Israel hat das Land zugesagt bekommen von Gott und sie sind einmarschiert und haben das Land in Beschlag genommen und sie hatten dort eine Zeit lang eine gute Zeit. Und Gott hat gesagt, wisst ihr was, wenn ihr euch an meine Gebote haltet, dann werde ich bei euch sein, ich werde euch segnen. Ich werde dafür sorgen, dass eure Feinde euch nichts anhaben können, aber wenn ihr meinen Weg verlasst, wenn ihr meine Gebote übertretet, dann werde ich euch aus eurem Land auch wieder rausschmeißen. Und genau das ist irgendwann passiert. 620 oder irgend sowas ist das Nordreich Israel von den Assyrern erobert worden und die Leute sind entsprechend deportiert worden. Und 586 oder sowas vor Christus waren die Babylonier dann und haben dem Südreich Juda noch den Garaus gemacht und haben die Leute deportiert. Und dann waren sie eine Zeit lang in Babylon im Exil und dann irgendwann, wir kennen das vielleicht, die Geschichte von Nehemia, von Esra, kam ein neuer König, der Kyrus, von Gott vorhergesagt, auch schon lange vorher, sogar mit Namen, fand ich auch ganz interessant. Und sie durften wieder in ihr Land zurück und sie haben die Chance bekommen und die Erlaubnis bekommen, ihren Tempel wieder aufzubauen. Und in dieser Phase, wo dieser Tempel wieder aufgebaut wird, da befinden wir uns jetzt. Und ihr müsst euch vorstellen, das waren nun eben nicht Leute, die in diesem Land lange gelebt hatten, sondern das war eine Generation, die quasi schon in Babylon im Exil geboren wurde. Die kamen zurück als Fremde in ihr eigenes Land und die hatten im Prinzip gar nichts. Und dementsprechend hatten sie auch wenig Mittel, um diesen Tempel wieder neu zu bauen. Und ein Teil von den Leuten, die zurückkamen, die kannten aber den alten Tempel noch. Also so lange waren sie nun auch nicht weg, dass niemand mehr da war, der nicht den Tempel Salomos noch gekannt hat. Mit Gold und mit Kupfer und mit Kunstwerken und was weiß ich was alles. Und jetzt hatten sie eben nicht mehr genug Geld, um diesen Tempel in dieser Schönheit wieder aufzubauen. Ich meine, Salomo hat ja jahrelang gespart, beziehungsweise David hat angespart und Salomo hat dann gebaut. Und die waren richtig reich. Und die konnten einen richtig tollen Tempel bauen und sie hatten jetzt eben nicht so viel und deswegen war der Tempel kleiner und kümmerlicher und das hat manchen Leuten auch Mühe gemacht. Und so waren manche Leute auch entmutigt in dieser Situation und haben gesagt, früher war mehr Lametta, ihr kennt es vielleicht, oder eben früher war das Gras grüner und die Kühe waren glücklich und früher war überhaupt alles besser. In dem Fall war es sogar noch berechtigt, weil dieser Tempel, der war eben nicht das, wie es früher war. Und in diese Situation, da kommt nun dieses Wort vom Propheten Haggai und wir lesen im zweiten Kapitel, Vers 3 bis Vers 9. Da heißt es, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, und auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester, und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr der Heerscharen. Noch einmal, eine kurze Weile, werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber es gibt keinen Text, an den ich mich so erinnere, wo in so wenigen Versen so oft vorkommt, spricht der Herr der Heerscharen. Gerade jetzt zu Weihnachten kennen wir die hebräische Formulierung, der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Und das ist ein Titel, den Gott in dem Fall, denke ich, ganz bewusst verwendet, um den Leuten klarzumachen, Leute, ich bin nicht so ein kleiner Gott, sondern ich bin der Herr der Heerscharen. Ich kommandiere die himmlischen Heerscharen. Ich bin derjenige, der alles in seiner Hand hat. Ihr seid zwar zum Spielball der Könige geworden, ihr seid ins Exil gekommen und so, und jetzt seid ihr quasi ein Staat von, also die Babylonier wurden dann von den Persern abgelöst, also ein Staat von Persiens Gnaden, von den Medern. Aber ich bin der Herr der Heerscharen, vergesst es nicht. Ich bin derjenige, der die Kontrolle hat. Ich bin derjenige, der die Weltgeschichte macht. So spricht der Herr der Heerscharen. Und der Text, den wir hier gelesen haben, ich muss das immer wieder neu sagen, weil ich das wichtig finde, dass wir uns das einprägen. Diesen Text, den müssen wir zunächst mal so lesen, wie er gemeint war. Und so wie er gemeint war, gilt er nicht für uns. Für wen war dieser Text gedacht? Für die Juden, die damals aus dem Exil zurückkamen. So, wir können nicht einfach hergehen und sagen, so steht es in der Bibel, das nehme ich jetzt für mich. Aber wir dürfen uns jeden Text angucken und fragen, stecken da Prinzipien drin, die wir auf uns übertragen können? Oder sind wir in einer Situation, oder gibt es andere Bibelstellen, die uns dazu bringen, dass wir sagen, jawohl, dieser Text gilt auch für uns. Und wir werden sehen, dass es das gibt und dass wir durchaus eine Berechtigung haben, diesen Text für uns anzuwenden. Die Botschaft, die Gott seinem Volk gibt, ist, fürchtet euch nicht. Schon mal gehört? Kommt ab und zu mal in der Bibel vor. Ja, fürchtet euch nicht. Und Gott sagt auch zu uns, fürchtet euch nicht. So, erster Hinweis. Dann sagt er zu ihnen, seid stark. Das sagt er zu ihnen, das hat er zum Josua gesagt, das hat er zu allen möglichen Leuten immer wieder gesagt. Wir sehen auch das, zieht sich so durch die Bibel durch. Er sagt, lasst euch nicht entmutigen. Gilt für uns auch, oder? So, es gibt schon so einige Punkte in diesem ganzen Text, wo wir sagen, das ist schon was, wo Gott nicht nur eine Verheißung gibt und wo er sagt, ja, in dieser speziellen Situation, da mache ich ausnahmsweise mal was, sondern im Prinzip sagt er, Leute, die Umstände, in denen ihr lebt, die sind jetzt nicht so toll. Ja, es stimmt, der Tempel ist nicht so toll, wie der den Salomo gebaut hat. Aber, hör mal, egal in welchen Umständen du steckst, ich habe eine Nachricht für dich. Fürchte dich nicht, sei mutig, geh vorwärts und lass dich nicht entmutigen. So, wir stehen jetzt eher an einem anderen Punkt, wo wir sagen, unser Tempel wird schöner, einen Stock tiefer, wir können immer noch nicht rein, preis den Herrn. Ist gut für uns, dass die immer noch Miete bezahlen, ist alles in Ordnung. Solange unsere Pläne noch nicht fertig sind, wir noch nicht loslegen können, ist uns das alles recht. Aber wir werden einen Stock tiefer ziehen und dann... Und das nehme ich jetzt einfach auch mal so ganz unhermeneutisch und einfach so als Zusage Gottes. Die Herrlichkeit des neuen Hauses wird größer sein als die Herrlichkeit des alten Hauses. Amen? Ah, denke ich doch. Das ist eine Verheißung, die Gott uns gegeben hat und wo ich mich darauf freue, wo wir was Schöneres machen können. Und wisst ihr was? Ich denke mir immer so, wir können, also die Leute damals, die haben gesagt, wir brauchen einfach mal wieder einen Tempel, dass wir uns versammeln können und so. Der wird jetzt nicht mehr so schön, klar, es geht nicht anders. Wir versuchen was Schöneres zu machen. Wir hätten das Ganze auch sehr viel billiger und sehr viel einfacher machen können und ich hatte damals so Pläne gezeichnet, das hätten wir auch machen können und vielleicht wäre das dann, keine Ahnung, 50.000 oder 100.000 Euro teuer geworden. Aber Wäre nicht gut gewesen. So, wir wollen was machen, was richtig schön ist. Und warum machen wir das? Wir machen das aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, vielleicht kann man es auch verschieden gewichten und ich weiß nicht, ob das jetzt so theologisch richtig ist, aber einer der Hauptgründe, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, das anders zu machen, ist, weil wir einen Auftrag haben in Laubheim. Wir haben einen Auftrag, Menschen zu erreichen. Und wenn wir die Menschen in dieses Haus kriegen können, weil sie sagen, boah, das ist aber richtig schön hier, dann ist das das, wo wir denken, wo Geld auch gut investiert ist. Weil das, was wir nicht bezahlen können, das sind Seelen. Und der Auftrag, den wir haben, ist, Menschen in Kontakt mit Gott zu bekommen. Und dazu ist uns fast jedes Mittel recht. Und dazu möchten wir einfach beitragen, dass die Leute sagen, hier fühlt man sich wohl, hier fühlt man sich willkommen, wenn man hier ankommt. Man merkt, das ist nicht bloß irgendwie zusammengeschustert, sondern da haben sich Leute Gedanken gemacht und es ist richtig schön geworden. Und hier fühle ich mich wohl. Und wo man sich wohl fühlt, jetzt zitiere ich mal die Luise, die hat es mal zu Freunden gesagt, die gesagt haben, wieso gehen bei euch die Gottesdienste so lang? Wo man sich wohl fühlt, da bleibt man gern auch länger. Oder? Und das ist so eines der Punkte, weshalb wir sagen, wir möchten, dass dieses Haus einfach ein kleines Schmuckstück wird. Das zweite ist, dass wir Gott ehren möchten. Wenn ihr euch mal anschaut, ich bin so ein Kirchenfan. Meine Familie hat es inzwischen gibt es schon gar keine Diskussion mehr, weil sie das wissen, wenn wir irgendwo sind und da gibt es eine Kirche, vor allem eine katholische Kirche, wo man auch rein kann. Die Evangelischen sind ja meistens zu. Aber dann gehe ich grundsätzlich in diese Kirchen rein und schaue mir das an. Und als wir jetzt wieder in England waren, da haben wir auch verschiedene Kirchen angeguckt. In Wells zum Beispiel gibt es eine Hammerkathedrale, unglaublich. Und die wollten es ein Stück weit zu ihrer Ehre bauen, hat man dann auch gemerkt. Es war etwas zu groß für den Untergrund. Da musste man die Strebepfeiler verstärken und so weiter und so fort, weil alles angefangen hat zusammenzubrechen. Aber wenn ihr es Ulmer Münster anschaut, wenn ihr so viele Kirchen anschaut, speziell das Ulmer Münster wurde nicht gebaut, um Ulm gut dastehen zu lassen. Wobei, die stehen jetzt schon auch gut da und können sich rühmen, sie haben den höchsten Kirchturm der Welt und so. Aber die Bürger von Ulm wollten ein Haus zur Ehre Gottes bauen. Und sie haben das Haus, und das muss man sich einfach mal geben, sie haben das Haus so groß gebaut, dass doppelt so viele Leute reinpassen, wie die Stadt damals Einwohner hatte. Also ich glaube, weiß jemand, wie viele ins Ulmer Münster reinpassen? Ich glaube 20.000 Leute oder was. Und als sie angefangen haben, als es ursprünglich gemacht wurde, hatte die Stadt, glaube ich, halb so viele Einwohner. Als es jetzt fertig geworden ist, 1870 oder irgendwann, war die Stadt nämlich viel größer. Aber ich denke mal, was für eine Weitsicht hatten die Leute damals, ein Haus zu bauen, was viel zu groß ist. Sie wollten es machen zur Ehre Gottes. Und der dritte Punkt, und der ist für mich eigentlich der allerwenigst wichtige, ist, dass wir selber uns wohlfühlen, dass wir sagen, boah, hier ist schön, das ist unseres. Aber ja, diese Vision einfach zu sagen, wir möchten, dass Menschen, die hierher kommen, sich wohlfühlen. Aber die damals hatten eben nicht das, dass sie gesehen haben, es wird schöner, es wird besser, es wird größer, sondern sie haben gesagt, die frühere Herrlichkeit war größer und das ist doch nichts, das ist doch gar nichts im Vergleich zu dem, was früher war. Und vielleicht ist es manchmal bei dir im Leben so, wo du sagst, ist irgendwie, wenn ich mein Leben so angucke, da ist irgendwie gar nichts übrig geblieben. Da ist irgendwie so wenig Herrlichkeit, so wenig von der Größe Gottes zu sehen. Das ist irgendwie wie nichts in meinen Augen. Und dieser Text, der sagt uns heute Morgen, lass den Mut nicht sinken. Gib nicht auf. Lass nicht nach. Es ist nicht, dass es das entscheidend, was du siehst, was vor Augen ist, sondern das Entscheidende ist, dass wir die Realitäten so sehen, wie sie geistlich sind. Und dass wir uns vergegenwärtigen, dass es nicht darum geht, was eine äußere Form ist, sondern dass es darum geht, ob Gott drin ist. Es ist nicht wichtig, wo du lebst, es ist nicht wichtig, wie viel Geld du hast, es ist nicht wichtig, wie viel Erfolg du hast oder wie viele Freunde auf Facebook du hast oder sonst irgendwas. Das Wichtige ist, ob dein Leben erfüllt ist mit der Gegenwart Gottes. Und wisst ihr, wenn ich mir vorstelle, Salomo, der einen wunderschönen Tempel gebaut hat, und vielleicht kennt ihr die Geschichte von der Einweihung wo die Priester da am Feiern waren und am Opfern waren und so. Und dann kommt plötzlich die Gegenwart Gottes und erfüllt dieses Haus. Und die Gegenwart Gottes ist so mächtig, dass die Priester die Szene verlassen müssen und aus dem Haus rausgehen müssen, weil sie fürchten zu sterben. Und wenn die nun eine richtig schöne Feier gehabt hätten, so wie es geplant war, und alles wäre so gelaufen und diese Wolke wäre nicht gekommen, dann hätten sie ein schönes Haus gehabt. Aber ohne die Gegenwart Gottes, ehrlich, also toter Stein. Wenn du heute in manche Kirchen gehst, die Gottesdienste in Münster zum Beispiel, die werden, soweit ich weiß, nicht im Hauptschiff gefeiert. Weil es einfach zu deprimierend wäre, in einer Kirche, in der 20.000 Leute Platz haben, nachher mit 200 Leuten zu sitzen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Geist Gottes nicht mehr in dem Haus ist, aber viele Menschen in den Kirchen heute, die bringen diese Gegenwart Gottes gar nicht mehr mit. Viele Menschen rechnen auch nicht mehr mit der Gegenwart Gottes. In vielen Gemeinden, glaube ich auch, ist Gott irgendwie auch nicht mehr wirklich präsent, weil er gar nicht mehr willkommen ist. Was ist so ein wunderschönes Gebäude wert, wenn die Gegenwart Gottes fehlt? Und auch das müssen wir uns klar machen. Wenn wir einen neuen Raum haben, dieser neue Raum, der wird gar nichts sein, wenn er nicht erfüllt wird von der Herrlichkeit Gottes. Und wenn nicht Leben da ist und wenn nicht Menschen kommen und nicht nur sagen, es ist ein schöner Raum, sondern anschließend eine Begegnung mit dem ewigen Gott haben. Und das ist das, was wir schaffen müssen, wofür wir verantwortlich sind. Niemand anderes ist dafür verantwortlich als wir. Wir müssen die Gegenwart Gottes in dieses Haus bringen. Letztendlich kommt natürlich Gott und erfüllt das Haus mit seiner Gegenwart, ist klar. Aber warum tut das Gott oder warum tut er es nicht? Er tut es, wenn wir ihn mitbringen. Ich habe euch vielleicht schon mal die Geschichte erzählt, die ich in einem Buch gelesen habe von Juan Carlos Ortiz. Der hat erzählt, dass er mal beim Begrüßen am Eingang seiner Gemeinde stand und dann kam, oder vielleicht war es auch hinterher beim Verabschieden, weiß ich nicht, kam jedenfalls ein Besucher zu ihm, hat ihm die Hand geschüttelt und hat gesagt, Bruder Ortiz, als ich hier diesen Raum betrat, da habe ich so deutlich die Gegenwart Gottes gespürt. Und anstatt, dass er sich bedankt hätte und sich gefreut hat, dass bei Ihnen alles gut ist, hat er gefragt, und wo war Gott vorher? Also ein bisschen drüber nachdenken. Wenn du in den Raum kommst und plötzlich spürst du die Gegenwart Gottes und die Gegenwart Gottes war vorher nicht bei dir, warum hast du Gott nicht bei dir, wenn du kommst? Und ich glaube einfach, wenn wir alle miteinander zu diesen Gottesdiensten kommen und jeder von uns so ein Stück der Gegenwart Gottes mitbringt, ein Stück der Herrlichkeit Gottes mitbringt, dann ist die Herrlichkeit gewaltig. Aber wenn wir kommen, wenn wir leer sind, wenn wir womöglich mit unseren Sünden kommen, mit Streit und mit Zwietracht und mit Unvergebung und so, dann wird die Herrlichkeit an diesem Ort nicht bleiben können. So, und das muss unser Ziel sein mit diesem Tempel. Ich bewege mich gar nicht so sehr im Zentrum dessen, was ich sagen wollte. So, also die Leute waren damals am Arbeiten und sie hatten so ein bisschen Motivationsprobleme. Und ich habe mir überlegt, wie das wohl war 1944 bei der Landung in der Normandie, beim D-Day. Glaubt ihr, dass die Soldaten Angst hatten? Aber das glaube ich hundertprozentig. Und die wussten ganz genau, was sie erwartet. Stellt euch mal vor, ihr seid in so einem Landungsboot. Und vorne geht die Klappe auf und ihr wisst, auf dem Strand, da warten die Deutschen nur mit den MGs auf euch. Wo im Landungsboot würdest du gerne sitzen oder stehen? Ganz hinten, oder? So, wenn sich alles so ein bisschen beruhigt hat, dann kommst du raus, nachdem vor dir schon die ersten im Wasser liegen, die du als Schutz nehmen kannst und so. Aber ehrlich, ganz vorne im Landungsboot zu stehen, ich habe mir gedacht, da kannst du auch dein Testament machen, oder? Die Tür geht auf und du bist der Erste, der abgeknallt wird. Und das wusste jeder damals. Warum sind sie trotzdem gegangen? Warum waren die motiviert? Da wird es sicher verschiedene Leute gegeben haben. Aber natürlich hatten die Angst. Aber sie haben gesagt, wir haben einen Grund zu gehen. Das, was uns motiviert, Ich habe gestern ein Video angeguckt, die Jugend hat es schon gehört. Das hat mich echt beeindruckt. War gar kein christliches Video, da ging es um Unternehmensstrategien und sowas. Und er hat gesagt, das, was wirklich hilft, was wirklich zählt, was wirklich dazu führt, dass Leute zum Beispiel Produkte kaufen oder dass Unternehmen funktionieren, das ist nicht das Was. Also zum Beispiel, wir haben ein tolles Produkt. Kauf unser Produkt. Wir stellen Computer her oder was weiß ich was. Oder wir haben einen Gottesdienst. Das ist auch nicht das Wie. So, unser Computer kann mehr als andere. Unsere Uhren sehen schöner aus als andere. Oder unsere Gottesdienste sind ansprechender als andere. Er sagt, das, was die Leute wirklich motiviert, ist das Warum. Und er sagt, wenn das im Zentrum unserer Botschaft ist, und wenn wir wissen, warum wir Dinge tun, dann wird uns das den Erfolg bescheren, den wir gerne wollen, also im Wirtschaftlichen jetzt. Und er sagt, das, was Apple macht, ist ein ganz klasse Beispiel für diese Strategie. Apple wirbt natürlich auch damit, was ihre Sachen toll sind, aber wer ein Apple-Produkt kauft, der kauft es nicht wegen dem Was, der kauft es die meisten jedenfalls auch nicht wegen dem Wie, sondern der kauft es wegen dem Warum. Weil Apple ist einfach cool. Also finde ich jetzt nicht so, aber ja immer. Und ich glaube, wir müssen auch verstehen, dass es ein Warum gibt. Und die Menschen müssen verstehen, dass es ein Warum gibt. Dass Gott ein Interesse hat an uns. Dass Gott in dieser Welt was verändern will. Und dass er uns dazu gebrauchen will, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Und wenn wir wissen, dass es auf uns ankommt und dass wir dieses Haus, in dem Fall jetzt diesen Tempel, erfüllen können mit der Herrlichkeit Gottes und wenn Menschen dort in Kontakt kommen mit ihm, neues Leben finden, dass Ehen wieder heil werden, dass Eltern mit Kindern versöhnt werden, dass Menschen Hoffnung finden für ihr Leben, dass Leute aus ihren Depressionen rauskommen, dass Menschen geheilt werden, körperlich geheilt werden, weil sie in Kontakt kommen mit dem ewigen Gott, dann ist das was, wofür es sich einfach lohnt, das Wie und das Was drumherum alles zu machen. Und das war damals bei den Soldaten auch so. Die wussten, was sie tun mussten und die wussten auch, wie sie es tun mussten, aber das, was sie vorangetrieben hat, war das Warum. Weil sie gesagt haben, wir müssen diesen Kerl in Berlin besiegen, weil ansonsten wird die Welt untergehen. Und das war das, was sie getrieben hat. Wir müssen die Welt befreien. Sie haben es gemacht für eine zeitliche Geschichte, wir machen es für eine ewige. Bist du bereit, im Landungsboot vorne zu stehen? Hebräer 12, Vers 12 bis 15, da heißt es, darum macht die erschlafften Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest und ebnet die Wege für eure Füße, damit die lahmen Glieder nicht ausgerenkt, sondern geheilt werden. Strebt voll Eifer nach Frieden mit allen und nach der Heiligung, ohne die keiner den Herrn sehen wird. Seht zu, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt, dass keine bittere Wurzel wächst und Schaden stiftet und durch sie alle vergiftet werden. Macht die erschlafften Hände wieder stark. Und es ist nicht so sehr, dass wir beten, Herr, mach du meine Hände wieder stark, ich bin so schlaff. Sondern hier ist aktiv gefordert, dass wir was tun. Und eine gerade Bahn. Guckt, dass keine bittere Wurzel da ist. Guckt, dass der Weg vor euch eben ist. Räumt die Stolpersteine aus eurem Leben raus, die euch hindern. Schafft das weg, wo du merkst, da habe ich immer wieder Probleme. Tu das raus aus deinem Leben. Mach eine gerade Bahn, dass du nicht stolperst. Und dann geh vorwärts. Und dann heißt es, und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Und das finde ich auch so interessant. Ich meine, uns wird auch noch ein bisschen Arbeit bevorstehen. Und Gott sagt, also gut, den Großteil, den macht schon er. Wir können Gemeinde nicht bauen, wir können Menschenherzen nicht bewegen, aber wir können unseren Teil dazu tun. Wir können arbeiten, so das, was wir halt können. Ob das nun körperlich ist oder ob das ist, diese Einladungen weiterzugeben an eure Bekannten oder einfach mal das richtige Wort zur richtigen Zeit zu sagen. Und Gott sagt, ich bin bei euch. Ich werde mit euch sein. Ich werde euch die Kraft geben. Galater 6, Vers 9 bis 10 sagt Paulus, lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun, denn wenn wir darin nicht nachlassen, werden wir ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Deshalb wollen wir, solange wir noch Zeit haben, allen Menschen Gutes tun, besonders aber denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. Lasst uns nicht müde werden. Ich weiß nicht, ob ihr Nachtigallen oder Eulen seid. Also ich bin eine Eule. Kennt ihr das? Also Nachtigallen, die sind früh morgens auf und werden dann abends früh müde. Und die Eulen, die sind umgekehrt, die werden erst so mittags um 12 langsam wach, können dafür, meine Frau hat heute Morgen voller Erstaunen festgestellt, dass die Freundin unseres Sohnes gestern zuletzt um 2.35 Uhr online war. WhatsApp macht es möglich, es ist nichts mehr verborgen. Bei mir kann dir das durchaus auch mal passieren, aber vielleicht gehörst du zu den Nachtigallen. Und meine Frau ist zum Beispiel eine Nachtigall, auch weil sie so schön singt, aber weil sie eben auch früh wach ist, also die wacht morgens ab und zu mal um 4 auf oder um 6 oder so. Und dafür überlegt man sich dann, ob um 9 schon eine Möglichkeit ist, ins Bett zu gehen oder ob man doch noch bis 10 durchhalten muss oder so. Und da kann ich schon zu ihr sagen, lasst uns nicht müde werden. Das kannst du ja mal probieren, zu anderen zu sagen, werd jetzt nicht müde. Was tun wir, damit wir nicht müde werden? Also wir können uns das sagen. Es gibt so, so fürchte dich nicht, lass uns nicht müde werden oder so andere Dinge, die wir schon hier besprochen haben, wo ich mir manchmal sage, Gott, ist das jetzt echt dein Ernst? So, wie soll ich das denn jetzt machen? Kann man beschließen, nicht müde zu werden? Und ich denke, da gibt es schon was. Also erstens mal werde ich dann weniger müde, wenn ich Dinge mache, die mich beschäftigen, die meine Aufmerksamkeit fesseln, Dinge, die mich begeistern, Dinge, die meinen Adrenalinspiegel ansteigen lassen. Und ich glaube schon, dass wir mithelfen können, nicht müde zu werden, indem wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns einfach begeistern, dass wir eben Dinge tun, die das Reich Gottes vorwärts bringen, wo wir sagen, ja, dafür lohnt es sich, einfach dran zu bleiben. Und ich glaube, es ist auch eine Einstellungsfrage. Wenn ich weiß, dass ich nicht müde werden darf, dann hilft mir das auch, nicht so schnell in meiner Anspannung, in meiner Konzentrationsfähigkeit nachzulassen. Hier ist von der Ernte die Rede. Wenn wir das jetzt mal so wirklich auf dieses Ziel beziehen, was ich vorher gesagt habe, dass wir eigentlich Menschen ernten wollen, jetzt weniger für unsere Gemeinde als einfach fürs Reich Gottes, dann macht mir das schon mal manchmal ein bisschen nachdenklich, wenn so Verse stehen, wo wir was tun müssen und das Ende ist dann die Ernte. Das heißt ja dann in letzter Konsequenz, dass die Ernte auch abhängig ist von dem, was wir tun. Und obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass letztendlich Gott derjenige ist, der Menschen überzeugt, der Menschen zieht, der Menschen verändert, so glaube ich doch, dass es auch an uns liegt und dass wir eine Verantwortung haben, ob Menschen gerettet werden oder nicht. Wir können an dem Punkt nachlässig sein oder wir können brennen. Wir können die Hände in den Schoß legen oder wir können was dafür tun. Und in dem Punkt fordert der Prophet Haggai die Menschen auf, eben nicht passiv zu sein, sondern zu arbeiten für die Herrlichkeit Gottes. Und dann kommt dieser Punkt mit dem Geld, da möchte ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, aber Gott sagt, Leute, ihr macht euch so viel Sorgen, ob ihr genügend Geld habt und wie das dann wird. Sagt Gott, mein ist alles Silber und alles Gold. Ich habe den Satz früher, als wir mit der Schule viel am Bauen waren, wir bauen jetzt auch wieder, aber als das angefangen hat, als wir für 3 Jahre die Mittel für unsere ersten Lehrer und für alles Mögliche aufbringen mussten und wir wussten nicht, wo das Geld herkommt, da hat Peter Schneider immer wieder diesen Satz gesagt und hat gesagt, Leute, Gott sagt, mein ist alles Silber und Gold und wenn Gott diese Schule will, dann wird er die versorgen. Gedacht, ja, macht es in der Praxis dann auch nicht einfach, aber es war wirklich so. Gott hat uns versorgt. Gott hat das Geld geschenkt. Wir waren natürlich auch nicht faul. Wir haben uns natürlich schon auch bemüht oder so. Aber letztendlich sind so viele Dinge passiert, auf die wir keinen Einfluss hatten, wo wir letztendlich nicht die waren, die was gemacht haben. Und wir haben es hier in dieser Gemeinde erlebt. Wir haben nicht ins Blaue rein dieses Haus gekauft. Das war so unsere erste Herausforderung, die ich kenne. unsere Finanzen waren damals nicht weltbewegend. Und trotzdem haben wir gesagt, mit Gottes Hilfe, wenn Gott das will, seien es alles Silber und Gold. Gott wird für das Geld sorgen und Gott hat es gemacht. Und wir haben das hinbekommen und wir konnten all die finanziellen Verpflichtungen, die wir hatten, erfüllen und konnten die Gemeinde bauen. Und so bin ich einfach davon überzeugt, Gott sagt, mein ist alles Silber und Gold, ich werde dafür sorgen, wenn ihr euch mir zur Verfügung stellt, wenn ihr bereit seid, diesen Tempel zu bauen, dann werde ich alles geben, was es dazu braucht. Und dann kommt dieser Vers 9, ich weiß nicht, wie es euch da so geht, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Und das ist was, wo ich mir sage, also das war zunächst mal auf den Tempel bezogen. Die Herrlichkeit dieses Hauses, und ich glaube nicht, dass Gott damit die äußerliche Herrlichkeit gemeint hat. Jetzt kann man natürlich sagen, der Tempel, den Herodes nachher an derselben Stelle gebaut war, der war noch schöner. Aber ich glaube nicht, dass Gott das damit meint. Sondern diese Herrlichkeit, von der da die Rede ist, ist eigentlich das, was die Gegenwart Gottes verursacht. Und er sagt, in diesem Tempel wird am Ende mehr Herrlichkeit sein als am Anfang. Und jetzt kommt eine gewagte Aussage. Ich persönlich denke, dass es nicht nur sich auf den Tempel bezieht, sondern dass es sich auch auf die Gemeinde bezieht. Ich persönlich glaube, dass die Herrlichkeit der Gemeinde am Ende, vor Jesus wiederkommen wird, größer sein wird, als die Herrlichkeit, die am Anfang war in der Apostelgeschichte. Und das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, und ihr könnt mit mir begeistert sein darüber, was uns noch bevorsteht. Aber es ist das, was ich glaube, weil ich denke, schau mal, als Gott den Menschen gemacht hat, da hat er ihn in den Garten Eden reingesetzt und er hatte Gemeinschaft mit ihm und das war eigentlich das, was Gott wollte. Und dann ist durch den Sündenfall das alles kaputt gegangen. Und was ist mit dem Plan Gottes? Hat Gott seinen Plan aufgegeben? Glaube ich nie im Leben. Gott hat gesagt, okay, der Mensch hat alles kaputt gemacht, aber wisst ihr was? Ich habe meinen Plan, ich werde diesen Plan ausführen. Und dieser Plan ist, ich will mit dem Menschen Gemeinschaft haben und ich will, dass der Mensch in paradiesischen Zuständen lebt, ohne Krankheit, ohne Leid und so weiter und so fort. Und Gott wird diesen Plan vervollständigen. Er beginnt jetzt und er wird ihn vollenden, wenn Jesus wiedergekommen ist und wenn wir in der Herrlichkeit sind. Und dann werden wir sehen, dass die Herrlichkeit am Ende größer ist als das, was Adam und Eva je hatten. Das ist meine feste Überzeugung, was die Menschen angeht. Und ich glaube, dass es in der Gemeinde ähnlich ist. Wenn ihr heute die Apostelgeschichte lest, ich weiß nicht, wie ihr das anguckt, ob ihr sagt, boah, früher war echt was los. Und heute, wie ist es bei uns? Und das sagt ihr vielleicht auch, in unseren Augen ist es gar nichts. Vielleicht seht ihr das auch ein bisschen anders. Aber ich persönlich denke einfach, das, was ich in der Bibel lese, mit so vielen verschiedenen Dingen, wo Gott sagt, ich werde am Ende der Zeiten meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Das hört sich für mich nicht so an, als ob am Schluss alles den Bach runtergeht und als ob alles schlechter wird und als ob alles irgendwie am Ende so kurz vorm Aufhören ist. Und dann kurz bevor die Gemeinde dann den Geist aufgibt, da kommt Jesus wieder und rettet das letzte Häufchen der Getreuen. Ich glaube nicht, dass es so sein wird. Sondern Gott sagt, in den letzten Tagen will ich meinen Geist ausgießen. Und was wir sehen, ist, dass über Jahrhunderte vom Geist Gottes in unserer Welt eigentlich wenig zu sehen war. Und dass seit Anfang des 20. Jahrhunderts eine neue Bewegung angefangen hat, wo Gott wieder anfängt, durch seinen Geist zu wirken und Leben zu geben in die Gemeinden hin und her. Und wie die Herrlichkeit am Ende, da bin ich davon überzeugt, größer sein wird, als die Herrlichkeit, die in der Apostelgeschichte war. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Wir dürfen hier in Lauben, wir können jetzt natürlich sagen, ja, Gott wird es tun, in Afrika und in Asien und in Lateinamerika und so. Oder wir sagen, okay, wenn es im Rest von Deutschland nicht so funktioniert, aber bei uns in Laubheim, da wird es so sein, dass Gott Wunder tut. Und wir werden dafür sorgen. Wir werden dafür sorgen, hört sich ein bisschen arg großspielig an, aber wir werden unser Teil dazu beitragen, dass Gott Wunder tun kann. Wir werden Gott vertrauen. Wir werden mit den Kranken beten. Wir werden Menschen in Kontakt zu Gott bringen, damit Gott Wunder tun kann. Und das ist mein Wunsch für unsere Gemeinde. Das ist mein Wunsch für alle Gemeinden letztendlich, aber wir haben Verantwortung für diese Gemeinde. Und mein Wunsch ist einfach, dass Gott sich hier offenbaren kann. Dass Menschen in unsere Gemeinde kommen und dass sie sagen, boah, hier ist Gott. Und dass Menschen Gott kennenlernen und dass Menschen geheilt werden, dass Menschen auch innerlich gesund werden und dass Menschen ein neues Leben finden. Das ist unser Ziel. Und dafür tun wir all das, was wir tun. Ihr seid irgendwie so ruhig. Also ich hoffe, dass ihr mit uns auf dem Weg seid zu diesem Ziel. Wir haben ja zurzeit so diese Serie und das soll so ein bisschen der Abschluss sein für diese Serie Schritte des Glaubens. Wir wollen vorwärts gehen. Wir wollen, dass die Dinge nicht so bleiben, wie sie sind. Wir möchten, dass wirklich viele Menschen von Jesus hören und dass viele Menschen verstehen, dass Gott sie über alles liebt und dass Gott einen guten Plan für ihr Leben hat und dass sie diesen Plan auch wirklich in der Realität sehen. Und dafür sind wir auf der Welt. Jesus hat seinen Jüngern einen Auftrag gegeben und hat gesagt, ich werde weggehen, aber ich werde euch ausrüsten, damit ihr diesen Auftrag ausführt. Und ihr seid jetzt Botschafter an meiner Stadt. Und ihr geht zu den Menschen und sagt ihnen, lass dich versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag. War gestern in der Jugend und ich habe versucht, der Jugend ein bisschen klar zu machen, dass wir hier nicht auf der Welt sind, um unser Leben zu genießen. Dass wir nicht auf der Welt sind, damit es uns gut geht. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen. Und wenn wir an Weihnachten eins sehen, dann ist es, dass Jesus einen ganz anderen Weg gegangen ist, als das, was ein Königssohn ansonsten eigentlich zu erwarten hätte oder was normal wäre. Jesus ist ein kleines Kind geworden und Jesus hat gesagt sein ganzes Leben über, es kommt nicht darauf an, dass es mir gut geht, dass ich irgendwie geehrt werde. Ich stehe nicht im Zentrum, also er stand natürlich heilsgeschichtlich immer im Zentrum, aber Jesus sagte, ich bin gekommen, um den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Und ich bin derjenige, der dient. Er sagt, am Tisch, da gibt es Leute, die sitzen und die bedient werden, es gibt Leute, die bedienen. Und er sagt, und welcher ist größer? Wer hat mehr Bedeutung? Der am Tisch sitzt natürlich, sagt Jesus. Sagt Jesus, aber ich bin derjenige, der bedient. Ich bin der euch die Füße wäscht. Und das ist das, was wir tun sollen. Das ist der Auftrag, den wir haben, die Herrlichkeit Gottes hier auf Erden sichtbar zu machen. Wer von euch kennt Nick Vujicic? Ein paar von euch kennen den. Das ist ein Australier, der ist geboren worden ohne Arme und Beine. Er hat, bis er 14 war oder sowas, ich weiß nicht, wie oft versucht, sich umzubringen, weil er gesagt hat, mein Leben ist so schrecklich und das wird alles sowieso nichts und überhaupt. Und dann irgendwann hat Gott eine Veränderung in seinem Leben geschaffen und er ist heute einer der gefragtesten Motivationsredner auf der ganzen Welt. Wenn du den buchen willst, dann musst du 2-3 Jahre im Voraus dran sein, sonst kriegst du gar keinen Termin. Inzwischen ist er verheiratet, hat Kinder. Und dieser Mann, der sagt, wenn kein Wunder in deinem Leben passiert, dann sei selbst das Wunder. Ich habe gedacht, boah. Also wenn ich sowas sagen würde, ist ja eine Sache, aber dieser Mann, der sagt es aus eigenem Erleben, wenn kein Wunder in deinem Leben passiert, dann sei selbst das Wunder. Und ich wünsche mir, dass wir solche Menschen sind, die ein Wunder sind. Ein Wunder sind für die Menschen in unserer Umgebung, die ein Wunder sind für unsere Freunde, für unsere Familien, für unsere Arbeitskollegen und für die Menschen, die hier in Laubheim wohnen und die keine Ahnung haben, dass sie in die Hölle gehen und die keine Ahnung haben, dass Gott was Besseres für sie hat. Lasst uns ein Wunder sein für Gott. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns über die Zeiten hinweg immer wieder so Beispiele gegeben hast von Menschen, die vielleicht auch in ähnlichen Situationen waren wie wir oder die in anderen Situationen waren und die immer wieder eins erfahren haben, Herr, nämlich, dass du uns zurufst, lass dich nicht entmutigen, geh vorwärts. Führ den Auftrag aus, den ich dir gegeben habe. Schau nicht auf die Umstände, sondern schau auf mich. Und Herr, wir wollen solche Leute sein. Wir wollen auf dich schauen. Wir wollen auf das schauen, Herr, was du uns persönlich gegeben hast. Wir wollen auf das schauen, wozu du uns persönlich beauftragt hast. Wir wollen aber auch als Gemeinde das im Blick haben, Herr, was du für uns möchtest. Und es ist unser Wunsch, Herr, dass wir als Einzelne, aber auch wir als Gemeinden solche Lichter sind in der Welt, Herr. Du sprichst davon, wir sind das Licht der Welt. Du hast uns in diese Welt reingestellt und wir wollen leuchten, Herr. Wir wollen für dich leuchten. Wir wollen ein helles Licht sein. Gerade jetzt an Weihnachten, glaube ich, gibt kaum eine Zeit im Jahr, wo man das so deutlich sieht, wie einfach Lichter in der Dunkelheit einen großen Unterschied machen. Und wie es warm wird, wenn so eine Kerze brennt oder wenn bloß eine kleine Glühbirne irgendwo leuchtet. Wie das einfach die Stimmung total verändert. Und hilf uns, Herr, dass wir selber solche Lichter sind, dass wir selber so ein Wunder sind für die Menschen in unserer Umgebung. Hilf uns, Herr, dass wir diese Gemeinschaft mit dir suchen, dass wir Menschen sind, die geprägt sind von deiner Gegenwart und dass wir Menschen sind, die begeistert sind von dir und dies weitergeben können auf eine ansteckende Art und Weise. Dass Menschen zu dir kommen und neues Leben finden in dir. Amen.